Ja, ich freue mich, heute Morgen wieder vor euch stehen zu dürfen, um über Glaubenswahrheiten nachdenken zu können. Es soll um eine Stelle gehen, 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Was kommen in unser Herz alles für Dinge? Gute Dinge, schlechte Dinge. Über was denken wir nach in unserem Leben? Über was sinnen wir nach? Aber nichts ist so großartig, was da auf uns zukommt. Und wenn wir denken an Paulus, der diese Worte geschrieben hat, worüber hat er nachgedacht? Er hat so hohe Offenbarungen erhalten. Ihm wurde ein Pfahl ins Fleisch gegeben, damit er nicht sich überhebt. Und er schreibt diese Worte hier: Gott hat etwas bereitet, denen, die ihn lieb haben. Was kein Ohr gehört hat. Und was haben wir schon in unserem Leben für wunderbare Dinge gehört? Freundliche Worte, vielleicht ein wunderbares Konzert, wo wir gesagt haben: Mensch, das war jetzt hier ein echter Ohrenschmaus hier. Und in kein Ohr, was kein Ohr gehört hat, also etwas Wunderbares kommt da auf uns zu, was mit Menschenworten, mit Klängen gar nicht zu beschreiben ist. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Was hat uns Gott denn bereitet? Die Bibel ist ein Fenster in dieser engen Welt, durch das wir die Ewigkeit zu schauen vermögen. Timothy Dwight hat das gesagt. Die Bibel ist ein Fenster in dieser engen Welt, durch das wir in die Ewigkeit zu schauen vermögen. Kehren wir zu Jesus zurück. Matthäus 5. Das ist das nächste, was ich mit Eva auswendig lerne. Nächste Woche Mittwoch hat sie ja ihre Psalm 23 Party. Matthäus 5, ich möchte die Verse 1 bis 12 lesen. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind die geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ich finde, das passt sehr gut mit dem Vers zusammen. Denn gibt es Verheißungen, gibt es hier. geistliche Armut, wobei natürlich nicht, dass geistig heißen soll, wir dürfen uns möglichst in der Heiligen Schrift und der Heiligung nicht fortbilden, damit wir möglichst geistig arm bleiben. Das ist hier nicht gemeint. Aber die Verheißung gibt hier das Himmelreich. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Wenn wir Leid tragen, sollen wir getröstet werden. Manchmal werden wir schon auf Erden getröstet, aber ein Trost ist uns sicher: von Gott getröstet zu werden. Wir wollen das Leid möglichst immer vermeiden. Wir versuchen mal drum herum zu gehen, Konflikte zu vermeiden. Geht mir genauso. Aber vielleicht sollten wir öfter auch bereit sein, Leid und Konflikte auf uns zu nehmen, um lieber Gottes Trost zu bekommen. Wir sind noch lange nicht fertig. Sanftmütigkeit. Wie schwer fällt es uns, sanftmütig zu sein, gerade wenn wir lautstark angegriffen werden. Aber die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde hält Gott bereit. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was sagt Jesus, als er vom Teufel versucht wird? Der Mensch lebt nicht alleine vom Brot, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Wenn uns hungert und dürstet nach seiner Gerechtigkeit, dann werden wir satt und werden wir zufrieden und spüren Gottes Liebe in unserem Leben. Das, was uns kein Mensch und kein Materialismus und nichts auf dieser Welt geben kann. Barmherzigkeit. Sind wir mit anderen barmherzig? Wir hatten immer öfter mal Besuch von einer Jeanette, hieß sie. Und ich bin dann mal nicht aus ihr schlau geworden, was sie immer so meinte und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ach, du meinst den Bibelvers, seid mit euch selber sehr barmherzig. Ja, ja, genau den meine ich, genau den meine ich. Aber das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Und das sagt die Heilige Schrift nicht. Mit anderen sollen wir barmherzig sein. Mit uns selber sollten wir eher streng sein. Und wie steht es in Jakobus? Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wir haben bei Gott nichts vorzulegen am jüngsten Tag, das wissen wir alle. Wir kommen mit leeren Händen. Aber wir wollen von ihm Barmherzigkeit haben am jüngsten Tage, dass er mit uns barmherzig ist und er barmherzig über unser Leben hinwegsieht, über all die Sünden. Wir denken jeden Sonntag daran. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und deshalb unsere Aufforderung, barmherzig mit anderen Menschen umzugehen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das beginnt auch schon hier. Je mehr wir in der Heiligung voranschreiten, je mehr wir uns auf Gott konzentrieren auch und Zeit für Gebet nehmen. Herr, lehre uns flehen, haben wir eben schon gesungen. Je mehr sehen wir auch hier schon Gott und seine Wunder und seine Taten. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und eines Tages die große Versprechung, bei Gott zu sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott hat keine Enkelkinder, ganz wichtig. Und deshalb auch, wie sehr wir uns wünschen würden, Gott könnte Enkelkinder haben, so müssen sich doch unsere eigenen Kinder alle persönlich entscheiden, eine persönliche Entscheidung treffen und dem Herrn selbstständig nachfolgen und selbstständig ihm dienen. Und das einfach auch zu ertragen als Eltern, wenn die Kinder eben andere Wege gehen und sich nicht dafür entscheiden, sich bewusst dagegen entscheiden, gegen den Weg mit dem Herrn. Jesus hat immer zur klaren Entscheidung aufgerufen: Entscheidet euch lieber falsch, aber besser ihr entscheidet euch. Entscheidung. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Tragen wir zum Frieden bei in dieser Welt? wo wir solche Dinge hören, wie dass gerade jetzt auch da, wo wir denken, dass in Syrien etwas Frieden einkehrt, jetzt die Türkei da einmarschiert mit deutschen Leopard 2 Panzern. Und in der Zeit, wo es keine Regierung hier gab in Deutschland, noch neue Rüstungsdinge wieder genehmigt worden sind für die Türkei, wir sind einfach nur sprachlos. Wir sind einfach nur sprachlos, wenn wir sowas hören. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist nicht so leicht, ob auf der Arbeit oder sonst wo, friedfertig zu sein, aber wir sollen Gottes Kinder heißen. Geht noch weiter. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihres ist das Himmelreich. Das Besondere hier dran ist, ist die gleiche Verheißung wie die erste Verheißung. Wenn wir Gerechtigkeit leben und Gerechtigkeit üben und richtig die Wahrheit sagen und dafür verfolgt werden, ist uns das Himmelreich sicher. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen um meinetwillen und reden und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Natürlich klar, wenn wir für böse Taten verfolgt werden, dann soll das auch so sein, dann sollen wir schön unsere Strafe bezahlen, unsere Strafe absitzen, das ist dann auch in Ordnung so. Aber darum geht es ja hier nicht. Der Teufel wird aktiv, je mehr wir für Gott aktiv sind. Und das müssen wir uns auch mal vor Augen auch mal wieder halten aufs Neue. Der Teufel schlummert nicht, der Teufel schläft nicht. Er ist wachsam und möchte uns lieber gerne verzehren oder gerne stillhalten. Es fällt mir auch sehr schwer, wenn Schlechtes über einen geredet wird, schlechte Sachen über einen verbreitet werden, dabei ruhig zu bleiben. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also getrost zu bleiben, fröhlich zu bleiben, ruhig zu bleiben. Denn das ist den Propheten, die vor uns alle gewesen sind, schon genauso passiert. Oder wenn wir uns die von den Glaubenshelden auch der neueren Zeit uns das angucken, was sie durchstehen mussten. Es ist nichts Neues, was stattfindet. Es ist immer schon da gewesen und deshalb gibt es viel Grund, um fröhlich und getrost zu sein und sich auf den Himmel zu konzentrieren. Der Himmel, dazu gehen wir natürlich am liebsten mal eben zur Offenbarung. Offenbarung 21, da wo die Heilige Schrift endet. Ich lese 3 bis 8. Offenbarung 21. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. So wird es sein, Überschrift mit das neue Jerusalem, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei uns sein und wir werden bei ihm sein. Und alles das, was uns so schwer macht in dieser Welt, Tränen, Tod, Leid, Geschrei und Schmerz wird der Vergangenheit angehören. Was für eine wunderbare Verheißung, was für eine wunderbare Zusage. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und es keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Er liebt uns, wir lieben ihn. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das sehen wir auch, dass es dringend nötig ist, wenn wir die Umweltverschmutzung ansehen, dass hier kein großer, mit dieser Welt kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Als ich noch jung war, da gab es ja schon diesen Spruch hinten auf dem Auto, wenn der letzte Baum gefällt ist und der letzte Fisch weggefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und es ist noch so viel schlimmer geworden. Aber ein Gott, der spricht und es ist da, für den ist auch kein Problem, eine neue Erde zu schaffen, etwas Neues herzustellen, für diese Menschen, die ihn lieben und für die er seinen Sohn gegeben hat. Aber hier geht es dann weiter, es geht auch an uns, wir sollen Überwinder werden. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir sehen ja die ganzen Sendschreiben, wo es ja immer darum geht, zu überwinden, sich selbst zu überwinden, die Welt zu überwinden. Und wie gesagt, es gibt keine Kraft dieser Welt, die uns das möglich macht, nicht mal wir selber, außer der Herr, wenn wir in seiner Hand gehen. Dann können wir alles überwinden, alles hinter uns lassen. Oder wie schreibt Paulus dann, er wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. So schöne Aussprüche halt. Überwinden. Überwinder werden immer wieder aufs Neue. Sich durch Gottes Spiegel anzuschauen, sich durch Gottes Licht anzusehen. Aber dann auch die andere Seite dazu, die nicht vergessen werden darf. Feige, Ungläubige, Frevler, Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Lügner. Deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Den ersten Tod müssen wir alle erleiden. Gut, wir hoffen, dass der Herr zu unserer Zeit wiederkommt, ja. Aber ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ungefähr bei 100%. Dieses Vorrecht hatten nur ganz wenige, entrückt zu werden. Und selbst Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde, musste später wieder sterben. Aber der zweite Tod, das ist der entscheidende Tod. Und diesen brauchen wir nicht zu erleiden, weil es der Herr erlöst hat mit seinem Blut. Ein Scheckbuch lässt sich nicht in den Tod mitnehmen. Angesichts der Ewigkeit gilt die einzige Währung getane, gelebte Liebe. Dom Karma hat das gesagt. Ein Scheckbuch lässt sich nicht in den Himmel, nicht in den Tod mitnehmen. Angesichts der Ewigkeit gilt eine einzige Währung getane, gelebte Liebe. Und so ist es ja auch, wenn wir auf Jesus blicken, wessen Herz schmilzt nicht dahin, wenn wir lesen, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Was heißt es nun, Gott lieben? Vielleicht gehen wir mal zu 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, als wir noch Sünder waren, in der Art dieser Welt gelebt haben, haben uns bewusst davon abgewandt, haben gesagt, das wollen wir nicht mehr tun. Wir wollen nicht mehr unserem Egoismus dienen. Wir wollen nicht mehr unserem Eigenwillen dienen, sondern wir wollen dem Herrn dienen und seine Gebote halten. So war damals unsere Buße, als wir zum Herrn gegangen sind. Und daran wollen wir uns auch mal aufs Neue wieder erinnern. Seine Gebote. Das höchste Gebot, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Alles drin zusammengefasst. Aber wie gesagt, hier steht eben, die Liebe zu Gott ist, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und wenn die Liebe in uns stark genug ist, auch dem Herrn gegenüber, wir erkennen, wie sehr er uns geliebt hat, dann fällt es uns auch nicht schwer, seine Gebote zu halten und zu tun. Ehre Vater und Mutter, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht begehren, was mein Nächster hat und was da noch alles für gute Gebote sind, die uns den geraden Weg im Leben weisen. Vielleicht noch mal zu Johannes 14 zurück. Da sagt Jesus sowas Ähnliches. Johannes 14, 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Also gleiche Aussage wieder, wie hier im ersten Johannesbrief steht. Und dann geht das in 21 nochmal weiter. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zum Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Liebe zu Christus und auch dort schon Unverständnis damals. Und was für auch eine wunderbare Verheißung eben auch, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, dann wird sich der Vater, wird Jesus uns offenbaren. Werden Wohnung bei uns nehmen. Und letztendlich ist es ja das, was wir uns als Christen immer mehr wünschen, Gott immer näher zu kommen, auch immer mehr seine Liebe zu spüren, gute Verheißung. Ja, Gefühle können täuschen, Gottes Wort nicht. Ich denke, der eine ist da mehr oder der andere ist da weniger anfällig, um auf seine Gefühle zu hören und nach seinen Gefühlen zu handeln. Aber genau das auch unter Kontrolle zu bekommen, immer mehr, Stück für Stück, uns auf Gottes Wort zu verlassen und das zu tun, was er sagt. Wie oft hat man mal keine Lust, morgens aufzustehen oder vielleicht auch keine Lust, zum Gottesdienst zu gehen oder keine Lust, die Bibel zu lesen? Ich denke, diese Liste könnten wir unendlich fortsetzen. Aber wenn wir uns dann überwinden und es tun, wie gesegnet sind wir dann immer wieder aufs Neue, dass wir nicht unseren Gefühlen gehorcht haben, sondern seinem Wort. Alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Charles Lewis hat das gesagt. Alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Denn wer dahin gibt, der empfängt, und wer sich selbst vergisst, wer findet, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Wer war es? Franz von Assisi, richtig. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ja, wenn schon hier diese Schöpfung so wunderschön ist und gerade jetzt, wo wir uns fragen, wo sind die ganzen Vögel bloß im Winter gewesen? Wo haben sie sich alle versteckt? Sind die wirklich alle im Süden gewesen? Die Vögel zwitschern morgens wieder, jetzt sogar eine Stunde eher. Herzlichen Glückwunsch. Ja, egal wo wir hingucken, wie wunderbar Gott alles bereitet hat, selbst trotz der Umweltzerstörung, was der Mensch alles miteinander zusammenmischt, was nicht zusammengehört. Trotzdem ist es eine wunderbare Erde, ein wunderbarer Planet. Oder wenn wir als Menschen miteinander umgehen können, so wie wir gestern auch den Umzug machen konnten, Menschen miteinander arbeiten können, auch die sich noch nie vorher gesehen haben, Menschen. Was sind alles für wunderbare Geschenke, die uns gegeben worden sind? Mit Händen, Augen, Ohren und all den ganzen kleinen Dingen, die wir gar nicht sehen können, die nur unter einem Mikroskop nur zu erkennen sind. DNA und was es da noch alles gibt. Und viele Dinge sind noch gar nicht, wie gesagt, ergründet. Ich hatte das letzte Woche auch schon mal an dieser Stelle gesagt. Viele Sachen, auch die Photosynthese ist genauso. Letztendlich weiß man gar nicht, was wirklich passiert. Alles, was wir essen, ist einmal über den Prozess der Photosynthese gegangen. Alles, sämtliches. Und wenn es noch so hochverarbeitet ist und wir gar nicht mehr als Lebensmittel erkennen können. Und trotzdem, was wirklich dort passiert in der Photosynthese, ist bis jetzt immer noch nicht ermittelt. Man weiß nur, dass alle Stoffe im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle sein müssen. Also das weiß man schon, damit die Photosynthese dann bei stattfinden kann. Gottes Schöpfung. Wie groß, wie wunderbar wird dann Gottes zweite Welt sein, in der nur Freiwillige sind. Keiner wird dort unter Zwang sein, keiner muss dorthin. Und wer unbedingt zur Hölle fahren will, der muss es halt tun. Reisende kann man nicht aufhalten manchmal. Ja, wie wird es droben sein, wo keine Sünde mehr Zutritt hat? Ich sage ja immer, wenn da der Baum wieder der Erkenntnis stehen würde, dann möchte ich gar nicht in den Himmel, weil irgendein Trottel bricht bestimmt wieder von der Frucht und isst davon und das Ganze fängt wieder von vorne an. Wird es dort nicht geben, den Baum der Erkenntnis? Ganz sicher nicht, weil dort wird es nur noch Freiwillige geben. So wie Gott ja eben auch daran Adam und Eva prüfen wollte, ob sie ihn wirklich lieb haben. Wenn ihr mich lieb habt, dann esst ihr nicht von dieser Baumfrucht hier. Daran möchte ich eure Loyalität testen, weil sonst wären es ja auch nur Sklaven gewesen oder sie mussten einfach. Aber Gott wollte nicht, dass wir müssen, sondern Gott wollte freiwillig von uns zurückgeliebt werden. Der ganze Plan nur, um des Menschen Herz zu gewinnen. Ja, wie wird es droben sein, wo keine Sünde Zutritt hat, wo der Satan dann in den feurigen Pfuhl geworfen wird, wo wir eben schon gelesen haben. Jetzt hat er noch Zutritt oben und darf uns verklagen, darf uns schlecht machen. Aber das wird dann vorbei sein. Dazu immer wieder aufs Neue eben auch hier abzulesen, macht sehr viel Mut und gibt sehr viel Kraft. Der Herr hat's gegeben, der Herr's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus, der viel gelitten hat, er sagt, ich habe mehr gelitten als alle andere, so und so oft Schiffbruch erlitten und bin geschlagen worden, gesteinigt worden, man hat mich für tot erklärt. Und dann schreibt er hier diese Worte, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Herrlichkeit soll an uns offenbart werden. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Es fällt nicht ins Gewicht. Alles, was wir in unseren 50, 60, 70, 80 Jahren erleiden, manchmal sind es auch nur wenige Jahre, manche Kinder müssen früh sterben. Mit seinen Kindern auf den Friedhof zu gehen und sie müssen alle jemanden suchen, der jünger ist als sie selber, das hilft schon mal beim Denken. Jungen und Alten, denn irgendwann müssen wir gehen von dieser Welt. Und es gibt noch so eine schöne Verheißung in Daniel 12, Vers 3, für die, die andere belehren und anderen das Evangelium weitersagen. Daniel 12, 2 und 3. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, mit den Sternen ist das ja immer so eine Sache. Aber sagen wir, ja, das Licht braucht ja so und so viele Jahrzehnte oder Lichtjahre, bis zur Erde zu kommen. Gott hat die Sterne mit Strahl erschaffen. Ich meine, so what? Was ist das für ein Problem? Nein, nein. Wir wollen nicht über Evolutionstheorie reden. So ein Quatsch. Aber auch das hilft natürlich, wenn wir uns nach draußen stellen, so wie David auch schon die Sterne angeguckt hat und die Sterne, die Zahl der Sterne gelobt hat und die Helligkeit. Oder auch, Paulus macht das ja auch, jeder Stern unterscheidet sich in seinem Glanz und diese Dinge. Auf jeden Fall die Unendlichkeit zu sehen, denn das können wir uns ja schon nicht vorstellen, dass da nie ein Ende gibt, wenn wir hier in den Weltraum hinausgucken. Ja gut, irgendwann kommt eine Bretterwand, weiß ich. Aber wie geht es dann dahinter weiter? Hilft nicht. Unendlichkeit, und so ist Gottes Unendlichkeit, die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, worauf wollen wir uns konzentrieren in dieser Welt? Wo wollen wir unsere Schätze sammeln? Damit gehen wir lieber wieder zu Jesus zurück. Matthäus 6,20. Wofür wollen wir unsere Kraft verwenden, unsere Zeit verwenden, unsere Jugend verwenden? Wofür wollen wir sie gebrauchen und verbrauchen? Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Matthäus 6,20. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen können. Ja, ich denke, das ist immer wieder auch eine Herausforderung, gerade an uns, die wir auf der Sonnenseite des Reichtums leben. Auch wenn uns Löhne gedrückt werden und wir für Mindestlohn beschäftigt werden. Wir jammern immer noch auf einem hohen Niveau, wie uns ja auch gerade Sammy da berichtet hat. Bericht liegt ja hier, was Elmar schon gesagt hat, wo es dann nur eine Mahlzeit am Tag gibt in der Trockenzeit und wir stundenlang laufen müssen, um überhaupt irgendwelches Wasser zu bekommen oder bezahlen müssen für das Wasser dann, wenn wir es irgendwo anders hochpumpen. Tja. Uns Schätze im Himmel sammeln, unsere Güter, unsere Zeit richtig einzusetzen. Wie schwer fällt es immer wieder aufs Neue und wie sehr sollten wir jetzt immer wieder aufs Neue auch dort hinterfragen. Was mache ich nicht? Wofür nehme ich meine Zeit? Denn eins ist sicher, der Himmel kommt. Die Ewigkeit kommt rasend schnell auf uns zu. Und wie weit unsere Sanduhr schon durchgelaufen ist in unserem Leben, das wissen wir nicht. Oder glücklicherweise nicht. Denn Gott macht ja keine Fehler und somit hat er uns nicht gesagt, an welchem Tag unser letzter sein wird. Wir haben ja diese Frau, Frau Sanna, sagt Ibrahim immer dazu, die so schwer Krebs hat. Wir haben es jetzt geschafft, dass ihr Mann jetzt noch kommen darf. Der hat jetzt ein Visum bekommen. Ich schätze mal, so in 2 Wochen wird er hier sein. Und man sieht, wie dünn sie geworden ist. Yep. Gut, wenn man Hoffnung hat auf das ewige Leben. Okay. Wenn du nicht alles gibst, wirst du auch nie alles bekommen. Das hat Markus Meyer gesagt. Wenn du nicht alles gibst, wirst du auch nie alles bekommen. Hat die letzte Woche an dieser Stelle auch schon gesagt, von Wesley. Verdien so viel, wie du kannst, spar so viel, wie du kannst und dann gib alles. Was einer mit Gottes Hilfe geschafft hat, kann ein anderer auch tun. Auch das, wenn wir Menschen sehen, die so viel geschafft haben in ihrem Leben. Letztendlich haben sie es mit Gottes Hilfe erst geschafft und andere Menschen können es auch schaffen. Du und ich haben auch unsere Aufgaben. Ob es nun groß oder klein ist, das spielt keine Rolle. Ob wir mit kleinen Dingen Menschen helfen oder mit großen Dingen, das spielt keine Rolle. Aber letztendlich wollen wir mit Gottes Hilfe das tun, was diese Welt nötig hat. Und sie hat viel nötig. Jetzt sagen wir natürlich, wir leben in einer schwierigen Zeit. Hat das vorhin auch schon mal angedeutet. Ich lese euch jetzt mal was vor. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Wer hat das gesagt? Und wann wurde das gesagt? Sokrates, 470 vor Christus. Also, oder wie heißt dieser Spruch? Man sagt, die Zeiten werden schlimmer. Aber die Zeiten bleiben immer, die Menschen werden schlimmer. Ich weiß nicht, irgendwie geht das, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Jugend lebt heutzutage den Luxus, hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Ja, das Größte ist natürlich, dass Jesus dort sein wird. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben, Jesus ist dort. Und ich möchte euch zum Schluss noch aus Apostelgeschichte 7, Vers 55 lesen. Der Beweis, dass Jesus da ist. Da muss ich noch ganz kurz. Wir hatten hier auf der Männerfreizeit hatten wir einen von den, der ehemals bei den Zeugen Jehovas war und da den rausgekommen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also ein sehr lieber Bruder, der auch schon über viele Dinge nachgedacht hat. Das ist sehr erfrischend, mit so jemandem sich zu unterhalten. Und dann sagte ich eben auch, wie ich das mit den Zeugen Jehovas umgehe oder auch im Mormonen und so. Und dass ich zu den Mormonen eben auch sage, ja, ich habe das Verständnis für, dass ihr natürlich davon ausgeht, dass Jesus noch in Amerika war. Ne, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Amerika ist überall mit seinen Kriegsschiffen und so, ist klar. Aber in meiner Bibel steht das eben nicht. Sondern da steht nur geschrieben, er verließ die Apostel und setzte sich zu Rechten Gottes. Von einem Abstecher nach Amerika ist in meiner Bibel kein Platz. Da kann man nichts machen. Obwohl ich das Verständnis dafür habe, dass sie davon ausgehen, dass Jesus noch in Amerika war. Nein, aber Apostelgeschichte 7. Ich lese jetzt aber nur noch okay, 55, das muss reichen. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen rechten Gottes. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Jesus wird dort sein. Was für eine wunderbare Verheißung. Es lohnt sich, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ich möchte noch bitten, dass zwei Brüder mit uns beten.
Großer, wunderbarer Gott, lieber Vater, wenn wir danken, wollen wir mit dem Wichtigsten anfangen. Für uns ist das Wichtigste, dass du überhaupt da bist und dass du weißt, wie es in deiner Schöpfung zugeht und dass du auch weißt, wie es weitergehen soll. Das gibt uns Trost und Hoffnung. Es ist uns auch so wichtig, dass du Christus in diese Welt gesandt hast, denn du weißt, wie anfällig wir sind für Sünde und für Fehlentscheidungen. Dass wir wissen, wir können all unsere Probleme zum Kreuz tragen. Vater, und du weißt auch um die großen und kleinen Probleme, die wir haben. Wir denken jetzt auch an die Aufgaben in unserer Gemeinde. Du weißt auch, wie wir auch unsicher sind bei Entscheidungen. Aber wir vertrauen darauf, dass du uns den rechten Weg zeigst bei all dem, was wir hier tun. Ob das innerhalb der Gemeinde ist, ob das mit der Arbeit bei Flüchtlingen ist, ob das in unserer Arbeit und bei der Begegnung mit Fremden, mit Flüchtlingen ist, mit Kranken und mit welchen, die die Gemeinde wieder verlassen haben. Vater, du weißt das alles, aber wir brauchen die Weisheit von dir, dass wir dies alles so annehmen, dass es in deinem Sinne zu einer guten Lösung führt und dass wir die Menschen zu einer Entscheidung bringen für das Leben und für den ewigen Tod. Ja, das ist unsere Aufgabe. Lass uns nicht verzagen, dass uns widersprochen wird. Es war immer so in dieser Welt. Die Menschen lieben die Wahrheit nicht und die meisten wollen sie nicht hören, weil sie, wenn sie in den Spiegel der Bibel schauen, ihr hässliches Gesicht sehen. Und das können sie nicht ertragen. Und sie wagen auch nicht, es Christus zu geben, dass er sie wieder glättet und dass er ein gutes Gewissen ihnen gibt. Vater, wir sind so froh, dass wir hier in deinem Reich arbeiten dürfen, dass wir dieses Vorrecht haben, auch mit unserer schwachen Kraft hier zu wirken. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, immer wieder aufs Neue, wo wir einsetzen dürfen, unsere Kräfte. Ob das mit Kranken ist, mit welchen, die schwach sind im Glauben, ob das mit Flüchtlingen ist, ob das in der Gemeinde ist, wo auch immer, Vater. Wir wollen da sein, wo du uns hinstellst. Und lass uns nicht trachten, dass wir woanders stehen sollen. Wir wissen, jeder von uns hat seine Aufgabe da, wo du ihn hingestellt hast. Und da bitten wir, dass du uns auch die Kraft gibst, dass wir diesen Platz gut ausnutzen. In deinem Sinne. Amen.
Amen. Amen. Lebendiger Gott, wir danken dir, dass du unser Gott bist. Danke, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Danke, dass du dich an uns interessierst. Du hast es nicht nötig. Danke, dass du uns den freien Willen gegeben hast. Danke, dass du die Frage in uns gelegt hast, wozu wir hier auf der Erde sind. Sodass wir uns auf dem Weg machen konnten, um den Sinn des Lebens zu finden. Danke, dass du uns selber gefunden hast. Danke für die Rettung. Danke, dass wir nicht nur hier sind, um einfach so zu leben, zu essen, zu arbeiten, zu heiraten. Alles, was es hier gibt. Danke, dass wir nur hier sind, ohne sie, sinnlos zu leben. Danke, dass das Leben in dir ist, dass du das Leben bist, dass du die Tür bist, durch die wir gehen dürfen, um in den Himmel zu gelangen. Danke, dass du für uns gestorben bist. Wir wissen, dass die Sünde immer noch vor der Tür unseres Herzens liegt. Wie du auch in Kain damals gesagt hast, die Sünde liegt vor dir, überwältige ihn. Wir können das nur durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, der die Sünde besiegt hat für uns. Wenn die Sünde uns quält, weil wir noch hier sind, so wollen wir mit dir sterben. Die Möglichkeit hast du uns gegeben durch die Taufe. So, wenn wir mit dir gestorben sind, dann hat die Sünde auch keine Macht über uns, weil durch einen Triumph über die Sünde leben wir in Freiheit. Dein Wort ist die Freiheit und die Wahrheit, die uns frei macht. Danke für alles, was du für uns tut, jeden Tag. Du hast verheißen, du bist bei uns alle Tage. Bis zu der Weltende. Gib uns diese Gewissheit, dass du da bist. Danke, Jesus.
Amen.